SR Info. Bilanz am Abend.
Nun haben sie sich also getroffen. Was die Außenminister Russlands und der USA in Sachen Ukraine besprochen haben, ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es bis 18 Uhr um den Abschlussbericht des Afghanistan-Untersuchungsausschusses und um Pläne von ZF, Teile des Konzerns, auszugliedern, was auch das Werk in Saarbrücken treffen würde. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Abend. Am späten Mittag deutscher Zeit war Schluss. Nach 4,5 Stunden sind die Diplomaten der USA und Russlands wieder auseinandergegangen. Zusammengesessen hatten Delegationen um die beiden Außenminister Rubio und Lavrov. Gesprochen haben sie über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine. Anna Osius im ARD-Studio Kairo hat das Treffen im saudischen Riad für uns beobachtet. Frau Osius, was ist denn in diesen 4,5 Stunden erreicht worden?
Ja, es sind Vereinbarungen erreicht worden, es sind Absichtserklärungen erreicht worden, aber noch nicht viel Konkretes, muss man sagen. Mehrere Stunden sollen ja die russischen und amerikanischen Vertreter zusammengesessen haben. Ein russischer Vertreter wird zitiert, dass die Gespräche sehr ernsthaft und gut verlaufen seien. Man habe über alle Themen gesprochen, hieß es da. Und von Seiten der USA hieß es, man habe vereinbart, dass ein Team von Unterhändlern benannt werden soll. Und das soll dann mit Verhandlungen anfangen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Außerdem wolle man daran arbeiten, dass die amerikanisch-russischen Beziehungen normalisiert werden, sprich irgendwann wieder Botschaften eröffnet werden und so weiter. Und man sei sich eben einig gewesen, dass das hier die Grundlage sei für eine weitere Zusammenarbeit. Was man aber ganz klar sagen muss, keine konkreten Ergebnisse und schon gar kein Frieden in der Ukraine, der da heute verkündet wurde.
Und wie geht es nun weiter, etwa mit Blick auf ein angekündigtes Treffen zwischen Trump und Putin?
Das ist das große Ziel. Das hat Trump ja schon mehrmals erklärt. Er will den russischen Präsidenten Putin persönlich treffen und er will das in Saudi-Arabien tun und, wie Trump immer wieder beteuert, sehr bald. Die Frage, wann dieses sehr bald denn genau sein wird, das wurde heute nicht beantwortet. Das heißt, dieses Treffen diente zwar der Vorbereitung eines Spitzentreffens, eines Gipfels mit Trump und Putin in Saudi-Arabien, aber von russischer Seite wurden doch sehr die Erwartungen gedämpft, dass das Treffen beispielsweise schon nächste Woche stattfinden könnte. Da hieß es jetzt, es sei doch vorher noch eine intensive Vorarbeit der Delegationen notwendig und man werde sehen, wann das stattfindet.
Nicht dabei war heute ja die Ukraine, also das Land, um das es geht und das seit 3 Jahren gegen den russischen Angriff kämpft. Aus Moskau hieß es jetzt heute Vormittag, dass eine EU-Mitgliedschaft das Recht der Ukraine sei, nicht aber eine NATO-Mitgliedschaft. War das alles heute überhaupt mal ein Thema, dass da zwei Mächte über das Schicksal eines Landes entscheiden wollen, ohne dass das selbst mitredet?
Wir wissen nicht, wie weit das Thema war, weil die ganzen Gespräche hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Thema war. Denn das ist natürlich ein Aufregerthema für die Ukraine. Sie fühlt sich übergangen. Sie sagt ganz klar, der ukrainische Präsident Zelensky, es darf nicht über unseren Kopf hinweg über das Schicksal der Ukraine entschieden werden. Das ist die große Befürchtung. Deswegen wurde ein Treffen, was Zelensky eigentlich geplant hatte. Er wollte morgen nach Saudi-Arabien reisen. Das wurde jetzt verschoben auf März. Das heißt, da ist man schon in einer sehr angespannten Haltung gerade. Und auch die Europäer sind natürlich alles andere als erfreut, dass sie heute nicht mit am Tisch saßen. Wobei man sagen muss, von amerikanischer und russischer Seite wurde betont, es habe sich einfach um erste bilaterale Gespräche seit Jahren, muss man ja sagen, gehandelt. Aber für die Zukunft sollten natürlich, das hat der US-Außenminister Rubio auch nochmal betont danach, sollten natürlich auch die Europäer mit an den Tisch, wenn es um das Schicksal der Ukraine geht.
Nun hat dieses Treffen ja in Saudi-Arabien stattgefunden. Lassen Sie uns mal den Blick auf das Gastgeberland richten. Schafft es Saudi-Arabien gerade, nicht nur mit solchen Anlässen wie heute, sich eine noch wichtigere Rolle auf der Weltbühne zu erarbeiten und das Thema Menschenrechte interessiert nicht mehr so richtig?
Absolut. Man muss ganz klar sagen, für Saudi-Arabien ist das ein unglaublicher Erfolg, ein großer Coup, was dort dem Kronprinzen Mohammed bin Salman gelungen ist. Saudi-Arabien hat sich ja im Ukraine-Krieg weitgehend neutral verhalten, hat gute Kontakte zu beiden Seiten, sprich zu den USA und zu Russland. Und das hat sich jetzt ausgezahlt, muss man sagen. Saudi-Arabien hat das große Bestreben, eine wichtige internationale Rolle auf der Weltbühne zu spielen. Und die Kontakte zwischen dem Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem neuen US-Präsidenten Trump sollen ausgezeichnet sein. Trump hat den sogenannten MBS als großartigen Kerl bezeichnet und Saudi-Arabien hat angekündigt, milliardenschwere Investitionen in den USA zu tätigen. Und ja, Beobachter sagen, das könnte sozusagen der Deal gewesen sein, dass dafür das Geld fließt von Saudi-Arabien Richtung USA und dafür wird die Aufmerksamkeit jetzt nach Saudi-Arabien gelenkt und das Land eben ein bisschen auf das Podest gehoben.
Sagt ARD-Korrespondentin Anna Osius. Mit ihr haben wir über die Ukraine-Gespräche zwischen Russland und den USA heute in Saudi-Arabien gesprochen und das unmittelbar vor dieser Sendung. Dass Europa derzeit nicht mal am Katzentisch sitzen darf bei diesen Gesprächen, ist ja schon im Vorfeld kritisiert worden. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
Noch bevor in Riad die Verhandlungen zwischen Amerikanern und Russen starteten, setzte Ursula von der Leyen sich in Brüssel mit dem amerikanischen Ukraine-Beauftragten Kellogg zusammen. Das Ziel, die Europäer wollen gehört werden. Nach dem Gespräch ließ die Kommissionspräsidentin ihren Sprecher dann erklären, wie die Strategie aussieht. Es ist wirklich wichtig, die Investitionen für Verteidigung in Europa zu erhöhen, massiv zu erhöhen. Europa muss sich der neuen Herausforderung stellen. Darüber sind sich die großen EU-Länder, also die, die die größten Armeen haben, auch einig. Nicht einig sind sie sich in der Frage, wie die Aufrüstung finanziert werden soll. Frankreich, Italien und Spanien wollen nochmal das Modell der Gemeinschaftsschulden auflegen. Das würde ihre eigenen nationalen Haushalte entlasten, die schon jetzt hoch verschuldet sind. Für andere Länder sind solche Gemeinschaftsschulden ein rotes Tuch. Deutschland, die Niederlande und auch skandinavische Länder wollen die Rüstungsausgaben selbst in der Hand behalten und aus den nationalen Haushalten bezahlen. Immer wieder verwies die EU-Kommission heute auch darauf, dass Europa schon jetzt den Löwenanteil für die Ukraine-Hilfe trägt. Insgesamt 135 Milliarden Euro, davon etwa ein Drittel für Waffen und Munition, insgesamt mehr als die USA, hieß es. Gleichzeitig ist jedem in Brüssel aber klar, dass das nicht ausreichen wird. Und dass die EU im Moment gar nicht mitreden kann bei den Gesprächen über die Zukunft der Ukraine. Wir sind hier an einem sehr wichtigen Moment, erklärte der Kommissionssprecher. Es finden viele Gespräche zwischen verschiedenen Partnern statt, wichtigen Partnern, Partnern, die sich alle engagieren. Ob es irgendein Anzeichen gibt, dass die Europäer einbezogen werden, das wurde der Kommissionssprecher gefragt, zumal es um die Sicherheit des europäischen Kontinents geht. Seine Antwort, eine Floskel, die in Brüssel bei Pressekonferenzen schon zum Repertoire gehört.
No solution can be worked out on Ukraine without Ukraine or without the European Union.
Keine Lösung für die Ukraine ohne die Ukraine und ohne die Europäische Union. Das ist allerdings im Moment nur eine Forderung. Nicht mal die ukrainische Regierung wurde vor den Gesprächen in Riad informiert. Das erklärte Präsident Zelensky und er fügte hinzu, dass sein Land ohne Beteiligung keine Vereinbarung anerkennen werde.
Helga Schmidt über Brüssels Umgang mit den russisch-amerikanischen Ukraine-Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat derweil in der ARD-Talksendung Maischberger, die heute Abend gesendet wird, gewarnt, dass es bei einem Ende des Ukraine-Kriegs zu einer Situation wie in Afghanistan kommen könnte. Wörtlich sagte er, wir erinnern uns, was in Afghanistan passiert ist, als die US-Amerikaner überstürzt abgezogen sind. Er spielt damit natürlich auf den schnellen Vormarsch der Taliban an und auf alles, was folgte, etwa Menschen, die sich verzweifelt an startende Flugzeuge klammern. Mit all dem hat sich in Berlin ein Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigt. Im Sommer 2022 war der eingesetzt worden, um die Geschehnisse rund um den überstürzten Abzug auch der Bundeswehr aus Afghanistan aufzuklären. Heute ist nun der Abschlussbericht vorgestellt worden. Oliver Neuroth.
Sommer 2021. Die Taliban erobern Kabul zurück, die afghanische Hauptstadt. Die Bundeswehr zieht daraufhin ihre rund 1100 Soldaten ab, die sich noch im Land befinden. Eine der Kernfragen des Untersuchungsausschusses: Hat die Bundesregierung mit dieser Entscheidung afghanische Mitarbeiter vor Ort gefährdet? Die Mitglieder des Ausschusses kommen in ihrem Abschlussbericht zu dem Schluss, dass die verschiedenen Bundesministerien damals nicht gut genug zusammengearbeitet haben. So hätten vier verschiedene Ministerien die Situation unterschiedlich eingeschätzt. Die Konsequenz: Die Bundesregierung habe kein einheitliches Lagebild gehabt. Der Ausschussvorsitzende Ralf Stegner von der SPD bemängelt, zu viel Bürokratie habe die Lage unnötig kompliziert gemacht.
Die Erwartung, dass in Krisengebieten die gleichen bürokratischen Maßstäbe gelten wie in einem Katasteramt, führt sowohl moralisch als auch politisch in die Irre.
Stegners Kritik: Die Ortskräfte der Bundeswehr und anderer deutscher Organisationen hätten schneller nach Deutschland geholt und damit in Sicherheit gebracht werden müssen. Vor allem das Bundesinnenministerium hatte sich dagegen gestellt, mit dem Argument, so möglicherweise Terroristen ins Land zu holen.
Innenpolitische Sicherheitsbedenken sind wichtig, dürfen aber nicht zulasten der Humanität gehen.
Eine weitere Frage, mit der sich der Untersuchungsausschuss beschäftigt hat: Wie gut war die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes? Hätte der deutsche Auslandsgeheimdienst früher Kenntnis über die Lage in Afghanistan haben und die Bundesregierung informieren müssen? Sarah Nanni, die Vertreterin der Grünen im Ausschuss, sagt, der BND habe rechtzeitig erkannt, dass es auf eine Machtübernahme der Taliban hinauslaufen werde, aber
diese Tatsache war zum Beispiel der Bundeskanzlerin nicht bewusst. Wir haben sie in der Befragung gefragt, kannten sie das Szenario Taliban 2.0? Und sie hat gesagt, dass sie es nicht kannte. Und das ist schon allerhand, wenn die Bundeskanzlerin den wesentlichen Analysepunkt des BNDs nicht kannte.
Die FDP kritisiert, der Bundesnachrichtendienst habe nicht verständlich genug mit den politischen Entscheidern kommuniziert. Wichtige Informationen seien daher schlicht nicht angekommen. Was der Ausschuss aber auch klarstellt, der BND habe seine Strukturen verändert, um auf ähnliche Lagen in der Zukunft besser vorbereitet zu sein. Aber es muss sich aus Sicht der Ausschussmitglieder noch mehr tun. Sie fordern zum Beispiel, dass ein Lagezentrum eingerichtet wird, das in Notlagen die Führung übernimmt, damit es kein Kompetenzgerangel zwischen den Ministerien mehr gibt. Außerdem müsse die Bundeswehr grundsätzlich einplanen, dass ein Auslandseinsatz schnell abgebrochen werden könne, sagt Thomas Röwekamp von der CDU.
Wir müssen von Anfang an klar kommunizieren in diesen Einsätzen, dass wir uns auch darauf vorbereiten, auch bei Scheitern der Mission das Land wieder geordnet zu verlassen. Und geordnet verlassen heißt nicht nur, wie im vorliegenden Fall, geordnet mit der Bundeswehr das Land zu verlassen, sondern geordnet zu verlassen heißt auch, mit all den Menschen, denen wir infolge unseres Einsatzes humanitären Schutz bieten wollen.
Zum Beispiel den sogenannten Ortskräften. Im Fall Afghanistan kennt das Bundesinnenministerium mehr als 40.000 Menschen, die für die Bundeswehr oder deutsche NGOs gearbeitet haben oder zu deren Kernfamilien gehören. Die meisten von ihnen sind inzwischen in Deutschland, etliche warten allerdings immer noch auf eine Ausreise. Ralf Stegner von der SPD befürchtet, dass sie weiter warten müssen wegen der öffentlichen Diskussion nach den mutmaßlichen Anschlägen in Deutschland.
Wenn man den Ton der Debatte in den letzten Wochen anschaut, dann ist die Aussicht dafür, irgendetwas für Menschen zu tun in Afghanistan, extrem schlecht.
Dieser Abschlussbericht, 1400 Seiten lang, ist ein gemeinsamer der beteiligten Bundestagsfraktionen im Untersuchungsausschuss, mit Ausnahme der AfD. Aus ihrer Sicht haben sich die Ortskräfte in Afghanistan gar nicht in Gefahr befunden und hätten nicht nach Deutschland gebracht werden müssen.
Oliver Neuroth hat berichtet. Die Geiselfreilassungen im Nahen Osten waren immer wieder regelrechte Showveranstaltungen der Hamas, bei denen zuletzt ausgezehrte Männer auf Bühnen vorgeführt und durch eine aufgeputschte Menschenmenge zu den Helfern des Roten Kreuzes gebracht wurden. Das wurde viel kritisiert, aber es steht wohl kaum zu erwarten, dass die Terroristen daran etwas ändern. Immerhin sollen die Freilassungen auch diese Woche weitergehen, mehr als 500 Tage nachdem die Menschen aus Israel verschleppt wurden. Julio Segador.
Noch vor wenigen Tagen sah es danach aus, als würde die Terrororganisation Hamas die bestehende Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln brechen, was auch das Ende der Waffenruhe im Gazastreifen bedeutet hätte. Doch es gibt eine neue Dynamik. Inzwischen werden voraussichtlich nicht nur die lebenden Geiseln der ersten Phase der Waffenruhe früher freikommen, es scheint auch ernsthafte Bemühungen zu geben, eine zweite Phase der Waffenruhe zu vereinbaren. Israels Außenminister Gideon Saar bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.
Now we had yesterday night security cabinet.
Gestern Abend fand eine Sitzung des Sicherheitskabinetts statt. Wir haben dort beschlossen, Verhandlungen über die zweite Phase aufzunehmen. Das wird noch diese Woche geschehen. Diese nächste Phase würde unter anderem beinhalten die Freilassung aller Geiseln, die sich noch in der Hand der Hamas befinden. Zudem müsste sich das israelische Militär komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. Der Krieg im Gazastreifen wäre damit wohl vorbei. Es bleibt aber die Frage, was aus der Terrororganisation Hamas werden würde. Es ist Israels erklärtes Kriegsziel, die Hamas als militärische und politische Organisation zu zerschlagen. Und Außenminister Saar macht klar, an diesem Kriegsziel wird sich nichts ändern. Wir fordern die vollständige Entmilitarisierung Gazas. Wir werden die weitere Präsenz der Hamas oder anderer Terrorgruppen in Gaza nicht akzeptieren. Während die Verhandlungsteams also die zweite Phase der Waffenruhe ins Auge fassen, scheint auch in die aktuelle Phase Bewegung gekommen zu sein. Entgegen den bisherigen Vereinbarungen sollen schneller lebende und tote Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Dies bestätigte in einer Videobotschaft Khalil al-Hayya aus der Hamas-Führungsriege. Die Führung der Organisation hat entschieden, dass erstens 4 Leichname toter Geiseln am Donnerstag übergeben werden sollen und dass zweitens am Samstag weitere 6 Geiseln, die noch am Leben sind, freikommen sollen. Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya erklärte in der Videobotschaft zudem, dass unter den Toten, deren Leichname am Donnerstag überführt werden, auch Mitglieder der Bibas-Familie sein sollen. Bei der Terrorattacke der Hamas war das zu dem Zeitpunkt erst 9 Monate alte Baby Kfir Bibas zusammen mit seinem damals 4-jährigen Bruder und seiner Mutter verschleppt worden. Das Schicksal der Familie um das rothaarige Baby berührt ganz Israel. Der Vater, Yarden Bibas, war erst vor knapp 2 Wochen freigelassen worden. Im Gegenzug, dass Geiseln und Leichname schneller freikommen, soll Israel Medienberichten zufolge zugesagt haben, schwere Baumaschinen, etwa 200.000 Zelte und einige 10.000 Karawans in den Gazastreifen zu bringen. Dies war zwar im Waffenruheabkommen von Israel zugesagt, allerdings noch nicht umgesetzt worden. Zudem sollen, wie schon in den vergangenen Wochen, zahlreiche palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. ZF denkt offenbar darüber nach, nicht nur, aber auch das Werk in Saarbrücken zu verkaufen. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Magnus Neuschwander.
Den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl haben so viele Menschen genutzt wie noch nie. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung mitteilte, wurde er bislang von mehr als 21,5 Millionen Nutzern geklickt. Das sei ein neuer Höchstwert. Mit dem Wahl-O-Mat können Wähler ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien vergleichen, die zur Wahl antreten. Das Saarland will junge Unternehmen und Start-ups finanziell unterstützen. Dazu stellt das Land 40 Millionen Euro Kapital aus dem Transformationsfonds der Saarländischen Investitionskreditbank zur Verfügung. Wie Wirtschaftsminister Barke mitteilte, erfolgt die Förderung nicht über direkte Zuschüsse, sondern über Unternehmensbeteiligungen. Die Höchstgrenze der Unterstützung liegt demnach bei 2,5 Millionen Euro. Gefördert werden ausschließlich Unternehmen, die ihren Firmensitz und mindestens die Hälfte aller Mitarbeiter im Saarland haben. Die Musikfestspiele Saar präsentieren in diesem Jahr von Anfang Mai bis Ende September rund 60 Veranstaltungen. Intendant Bernhard Leonardi sagte, dass der Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr in Saarbrücken stattfinde, habe den thematischen Impuls für die Ausrichtung des Programmes gegeben. Das Festival will demnach West- und Ostdeutschland einander näher bringen und den europäischen Gedanken in der Grenzregion stärken. Auftakt in Saarbrücken ist der Auftritt des Dresdner Kammerchors in der Stiftskirche St. Arnual. Zum Abschluss findet ein Kulturfest auf dem Campus der Universität des Saarlandes statt.
Das ZF-Werk in Saarbrücken ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Saarland. Dass die Situation im ganzen ZF-Konzern angespannt ist, das ist kein Geheimnis. Auch dieser Autozulieferer sucht seinen Weg in die Zukunft, scheint ihn aber nicht so recht zu finden. Jetzt überlegt der Konzern, die Geschäftseinheit elektrifizierter Antriebstechnologien auszugliedern, also zu verkaufen. Das würde auch den kompletten Standort in Saarbrücken betreffen. Darüber habe ich eben mit Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was das bedeuten könnte, wenn der Saarbrücker Standort ausgegliedert würde.
Also zunächst mal eine ZF-Sprecherin hier des Standorts hat uns gegenüber bestätigt, dass zurzeit wirklich strategische Kooperationen und Partnerschaften geprüft würden. Den Status dieser Überlegungen kommentiere man allerdings nicht öffentlich. Bedeutet, es werden wohl auch wirklich aktiv Gespräche mit möglichen Käufern geführt, die Interesse an der gesamten Antriebssparte haben könnten. Also das gesamte Geschäft mit konventionellen Antrieben über Plug-in Hybridgetriebe bis hin zu den elektrischen Antrieben. Ob es da wirklich konkrete Interessenten gibt, ist allerdings gar nicht so klar, denn wir sprechen hier von konzernweit insgesamt rund 32.000 Beschäftigten, allein rund alle 9.000, die in Saarbrücken arbeiten. Und konzernweit wäre davon wirklich fast jeder fünfte Mitarbeiter betroffen. Und die Sparte macht auch einen Umsatz von etwa 11,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also da muss sich erstmal jemand finden, der das in diesen Zeiten stemmen kann und auch will. Dass ZF jetzt versucht, an Geld zu kommen, um aus den roten Zahlen zu kommen, das ist klar und muss jetzt auch nicht unbedingt automatisch was Negatives für das Werk in Saarbrücken bedeuten, denn es könnte ja theoretisch auch unter einem neuen Dach, neuen Namen weitergehen. Aber klar ist, diese Gedankenspiele zeigen, ZF steckt wirklich tief drin in der Krise, genauso wie die anderen Zulieferer Bosch oder Continental. Erst heute wurde ja bekannt, dass da 3.000 Stellen gestrichen werden.
Was sind denn die Hauptgründe für diese Krise bei ZF?
Also die Antriebssparte leidet nach Auskunft der ZF-Sprecherin besonders unter den aktuellen Marktgegebenheiten. Zum einen laufe die E-Mobilität nicht so an wie erwartet und da hatten ja viele große Hoffnungen drauf gesetzt. Vor allen Dingen in Europa stockt das. Und zum anderen ist auch die Nachfrage nach den Verbrennergetrieben gering. Hinzu kommt dann noch die insgesamt gestiegenen Kosten für alle Unternehmen und auch alle Privatleute und die hohen Schulden, die der ZF-Konzern infolge mehrerer Übernahmen im vergangenen Jahrzehnt jetzt stemmen muss. Im Nachhinein sind natürlich alle schlauer, kann man sagen, da hat sich ZF definitiv mit verhoben und hat dann auch noch einen Fehler begangen. Sie sind nämlich in massiven Preiskonkurrenzkampf gegangen, haben für ihre Produkte die Preise sehr weit gedrückt, sodass man heutzutage in einigen Bereichen kaum noch profitabel arbeitet.
Die saarländische Landesregierung wollte sich an dieser Transformation, die eben auch im Werk in Saarbrücken stattfinden soll, ja finanziell beteiligen. Was bedeutet das denn jetzt für diese geplante Unterstützung?
Naja, richtig. Also die Landesregierung hatte dem Werk bereits vor gut 2 Jahren finanzielle Zusagen über 250 Millionen Euro gemacht, um den Standort zu sichern und als E-Leitwerk im ZF-Kosmos zu etablieren. Diese Gelder sind allerdings an Bedingungen geknüpft und zweckgebunden, beispielsweise für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter, auch für den Umbau hin zu einer CO2-freien Produktion und, das war natürlich auch ganz wichtig, für Beschäftigungszusagen dafür auch zu bekommen. Wir haben das Wirtschaftsministerium dazu auch kurzfristig jetzt angefragt, welche Auswirkungen ein möglicher Verkauf des Werks auf diese Mittel hätte, aber die Antwort ist noch nicht da, muss man auch sagen, ist ja jetzt alles recht kurzfristig. Übrigens auch mit dem Betriebsrat konnten wir bisher noch nicht sprechen, haben wir nicht erreicht bisher.
ZF ist ja auch beteiligt an der geplanten Ansiedlung des US-Chip-Herstellers Wolfspeed in Ensdorf. Kann man jetzt schon absehen, welche Auswirkungen diese aktuellen Entwicklungen darauf möglicherweise hätten?
Ja, also nochmal klar gesagt, also zurzeit prüft ZF einen Verkauf der Antriebssparte. Ob sie das dann wirklich wollen und ob es einen Interessenten gibt, das muss man abwarten. Wolfspeed und ZF, das waren strategische Partner. Die Chips, die in Ensdorf produziert werden, Silizium-KB-Chips, die sind vor allem für die Elektromobilität interessant. Die stockt ja jetzt eben vor allem in Europa. Und deshalb wankt auch das Wolfspeed-Werk insgesamt. Wolfspeed hat in den USA, muss man Aussagen, wirklich ziemliche finanzielle Probleme zurzeit und die Landesregierung hatte ja schon im Herbst angekündigt, das Projekt zumindest verschiebt es sich auf jeden Fall mal. Ob es überhaupt noch kommt, das kann zurzeit niemand seriös beantworten. Klar ist aber, wenn ein strategischer Partner wie ZF mit einem Werk wie Saarbrücken vor Ort wäre und die Chips halt auch abnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit ein bisschen größer, dass sie kämen. Aber wie gesagt, im Moment, das muss man abwarten, aber es ist mit Sicherheit keine gute Nachricht für den Standort im Saarland, dass ZF über solche Dinge nachdenkt, das Werk zu verkaufen.
Ja, Informationen von Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion zum möglichen Verkauf des ZF-Werks in Saarbrücken. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke von der SPD verlangt nun von der Konzernleitung zeitnah verlässliche Perspektiven. Hierbei müsse die Zukunftssicherung als Leitwerk für Elektromobilität im Vordergrund stehen. Er erwarte, dass die höchstmögliche Anzahl an Beschäftigung bestehen bleibt, so Barke. Und leider sind es nicht nur die Beschäftigten von ZF, die mal wieder mit Unsicherheiten leben müssen, was ihre Zukunft angeht. So geht es auch den etwa 300 Beschäftigten beim Stahlwerk Buhs. Seit 140 Jahren wird dort Stahl produziert, aber das Werk ist schon seit längerem in Schwierigkeiten. Letztes Jahr gab es lange Zeit Kurzarbeit und nun wird auch hier ein neuer Eigentümer gesucht. Laszlo Mura berichtet.
Viel los ist an diesem Dienstag nicht im Stahlwerk in Buhs. Das hat einen bestimmten Grund. Ein Großteil der Belegschaft hat Wochenende. Klingt komisch, hängt aber mit den hohen Strompreisen zusammen, erklärt Ralf Cavelius von der IG Metall.
Für den Monat Februar hat der Betriebsrat sich testweise darauf eingelassen, die Produktionsweise von der Woche auf das Wochenende sozusagen zu verschieben, also von Mittwoch bis in den Sonntag hinein. Das wird jetzt zeigen, ob das der entsprechende Effekt ist, um mit den Preisen sozusagen, dem Strommarkt sozusagen, entgegenzuwirken. Wie das weitergeht, kann ich nur prognostizieren.
Gestern bei der Betriebsversammlung gab es nämlich düstere Aussichten für das Stahlwerk Buhs. Die Eigentümer, die Georgs-Marien-Hütte-Unternehmensgruppe, will den Standort loswerden, am liebsten verkaufen. Wenn das nicht klappt, könnte das Stahlwerk laut einer Pressemitteilung der GmbH-Gruppe auch geschlossen werden. Für die rund 300 Beschäftigten ein Tiefschlag, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Frank Gorges.
Das kam für die Belegschaft doch ziemlich überraschend in dieser Deutlichkeit. Und das sorgt natürlich für große Sorgen bei der Belegschaft. Die gestrige Pressemitteilung gibt ja sehr gut den aktuellen Sachstand wieder.
Die hohen Energiekosten und die sinkende Nachfrage auf den Schlüsselmärkten seien die Hauptgründe für diesen Schritt, erklärt die Gruppe in ihrer Pressemitteilung. Sie will sich in Zukunft auf die Produktion von hochwertigem Stahl konzentrieren. Im Stahlwerk Buhs werde aber nur Vormaterial produziert, das erst später und anderswo weiterverarbeitet wird. Vor Ort finde im Gegensatz zu den anderen Unternehmen der GmbH-Gruppe keine tiefgreifende Wertschöpfung statt. Über die Pressemitteilung hinaus gibt die GmbH-Gruppe keine weiteren Auskünfte. Ralf Kabelius von der IG Metall.
Wir müssen jetzt gucken, dass wir in dem Prozess beteiligt sind und dann auch die Rechte der Beschäftigten und des Betriebsrates bewahren und für eine Fortführung sorgen. Es geht um 320 Familien, nicht nur die Beschäftigten, sondern deren Angehörige, deren Familien, deren Existenz basiert auf dem Werk, das hier steht.
Die GmbH-Gruppe hat auf der Betriebsversammlung gesagt, dass sie den Standort Buhs in einem halben Jahr verkauft haben will. Laut Gewerkschaft ein hochambitioniertes Ziel, dessen Umsetzung einige Fragezeichen zurücklässt.
Wenn jemand einen Verkauf anstrebt, dann ist das zuerst mal sozusagen eine kurzfristige Disziplin. Wir als IG Metall zusammen mit den Betriebsräten und den Beschäftigten, wir sind hier gut aufgestellt, als IG Metall werden dafür Sorge tragen, dass wir hier eine längere Perspektive angehen, beziehungsweise zur Not wird es halt auch teuer.
Der Betriebsrat zeigt sich enttäuscht von der Entscheidung, blickt gleichzeitig aber auch kämpferisch in die Zukunft.
Natürlich hätte man sich erhofft, dass man weiter auch als GmbH-Gruppe an dem Standort weiter festhält und mit dem Standort plant. Aber die aktuelle Situation ist so, wie sie ist. Und wir werden uns damit auseinandersetzen und werden halt den Prozess so begleiten, dass wir hier eine langfristig gute Lösung für die Menschen erreichen.
Fest steht, solange die Energiepreise so hoch bleiben, wird es das Stahlwerk in Buhs schwer haben, egal mit altem oder neuem Besitzer.
Wie es die großen Social-Media-Konzerne mit der Wahrheit halten, ist ja gerade ein großes Thema. Man denke nur an das Aus für die Faktenprüfer bei Facebook und Instagram in den USA. Aber welche Ansprüche haben Betroffene bei uns, wenn über sie in sozialen Netzwerken Falschbehauptungen verbreitet werden? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesgerichtshof beschäftigt, und zwar in einem prominenten Fall. Konkret ging es um eine Klage der grünen Bundestagsabgeordneten Renate Künast gegen den Facebook-Konzern Meta. Alena Lagmüller berichtet.
Der Platz im Saal hat nicht gereicht. Ein paar Stühle wurden eilig dazugestellt. Das Interesse an Renate Künasts Kampf gegen den Digitalriesen Meta war jedenfalls sehr groß. Das lag nicht nur an der prominenten Klägerin, die extra nach Karlsruhe gereist war. Es geht auch um eine ganz grundsätzliche Frage. Welche Verpflichtung trifft den Facebook-Mutterkonzern, wenn es um rechtswidrige Beiträge auf der Plattform geht? Im konkreten Fall geht es um ein Meme, eine Wort-Bild-Kombination. Darin wird Künast ein falsches Zitat untergeschoben. Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen. Doch das hat Künast nie gesagt. Ein Problem für die Grünen-Politikerin.
Es beeinträchtigt meine Glaubwürdigkeit, es ist Anlass für weitere Beleidigungen, es ist Anlass dafür, dass die Geschichte richtig hochgeht und dass gar nicht mehr der Raum da ist, ruhig über das Thema zu diskutieren.
Künast kann Beiträge mit diesem Inhalt melden und dann werden sie von Meta gelöscht. Doch das Meme wird immer wieder neu hochgeladen und geteilt. Alle diese Kopien zu melden sei aber schwierig, so Josephine Ballon von der NGO HateAid.
Es ist nun mal so, was im Internet steht, das geht nicht so schnell weg. Im Gegenteil, das verbreitet sich einfach immer weiter und die Betroffenen kommen da gar nicht hinterher und haben auch gar nicht überall hin Zutritt, zum Beispiel zu geschlossenen Gruppen und privaten Seiten. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Aufwand und manchmal sogar eine Lebensaufgabe, da hinterherzukommen.
Deshalb will Künast zusammen mit HateAid erreichen, dass eine einzige Meldung reicht, damit Facebook den Beitrag und alle Kopien davon löscht. Meta argumentiert am BGH, dass zwar automatisiert nach Kopien gesucht werden könne, am Ende müsse aber ein Mensch prüfen, ob es ein identischer Beitrag sei, der gelöscht werden muss. Das könne auch dazu führen, dass zu viele Beiträge gelöscht werden. Nach Ansicht von Josephine Ballon von HateAid müsse sich Meta mehr anstrengen, um Rechtsverletzungen zu vermeiden.
Es ist einem Riesenkonzern, der Milliarden Gewinne macht, in dem zum Beispiel solche Falschzitate verbreitet werden, durchaus zumutbar, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass dieses Geschäftsmodell sicher betrieben wird und dass hier auch einfach genug menschliche Unterstützung eingestellt wird, um diese Moderation zu gewährleisten.
Ob der Bundesgerichtshof Meta tatsächlich in die Pflicht nehmen wird, alle Kopien des Kühnerst-Memes zu löschen, wurde heute nicht entschieden. In dem Fall geht es auch um europarechtliche Fragen. Deshalb ist es gut möglich, dass der BGH zunächst abwartet, wie der Europäische Gerichtshof zu diesen Fragen entscheidet.
Alena Lagmüller hat berichtet. Fehlt uns noch das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht höchstens locker bewölkt und trocken. Es kühlt in der Nacht ab auf -3 bis -7 Grad. Morgen am Mittwoch erst noch meist freundlich. Im Tagesverlauf dann zum Teil dichtere Wolken, aber es bleibt trocken. Höchstwerte morgen 3 bis 7 Grad. Am Donnerstag dann deutlich mehr Wolken, vereinzelt etwas Regen möglich. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend. Tschüss.